Bayern 2. Shalom.
Shalom, shalom, da sind wir wieder. Mir seinen du, jüdischer Glaube, jüdisches Leben, willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel. Vorgestern Mittwoch hatten wir in unserem Kalender einen Monatsersten, einen Rosh Chodesh, und so haben wir heute den dritten Av 5786. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer jüdischen Viertelstunde, in unserer Quadranz Jiddischkeit von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Gut 100 jüdische Gemeinden gibt es bei uns in Deutschland. Sie sind zusammengeschlossen in 23 Landesverbänden, die wiederum zusammenarbeiten unter dem Dach des Zentralrats der Juden in Deutschland. Der Zentralrat wurde gegründet am 19. Juli 1950. Deswegen läuft derzeit im Städtischen Museum Braunschweig eine Ausstellung mit dem Titel »Mit eigener Stimme – 75 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland«. Sie zeichnet den Weg unseres Zentralrats nach, von der Interessensvertretung von in Deutschland gebliebenen Überlebenden der Shoah hin zu einem Motor für Demokratie, für Erinnerungskultur und für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit eigener Stimme, 75 Jahre Zentralrat der Juden in Deutschland, unser Shalom-Reporter Igal Avidan hat sich in Braunschweig die Ausstellung für uns angeschaut.
Das Städtische Museum Braunschweig. Gleich am Eingang stoßen die Besucher auf ein Plakat mit Fotos von drei Juden. Ausschnitte der drei Fotos bilden einen Davidstern. Ein Foto zeigt eine junge Sängerin aus Augsburg bei ihrem Auftritt auf der Eurovision in München, dem Musikwettbewerb für jüdische Jugendliche. Das zweite Foto zeigt einen jubelnden rothaarigen Fußballer bei den European Maccabi Youth Games in London. Offenbar bejubelt er sein Tor. Das dritte Foto schließlich zeigt Ignaz Bubis, den wohl bedeutendsten Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Bubis, der Shoah-Überlebender, kritisiert gerade den Schriftsteller Martin Walser wegen dessen Äußerungen über die angebliche Instrumentalisierung von Auschwitz. Bubis warnte, dass Walsers Polemik einem neuen Judenhass und Rechtsextremismus den Weg ebnen könnte. Nach einer Aussprache am 13. Dezember 1998 erklärten beide, sie hätten ihren Streit beigelegt. In der Ausstellung ist dazu ein Interview mit Bubis zu hören.
Herr Walser hat mir erklärt, in einem längeren Gespräch, wie er es gemeint hat. Das hat dazu geführt, dass ich diesen Begriff geistige Bankstiftung nicht aufrechterhalte.
Bubis fürchtete dennoch, dass viele Menschen Walsers Äußerungen zum Schlussstrich des Gedenkens an die Shoah missverstanden haben. Mit eigener Stimme heißt die neue Ausstellung. Durch Tonaufnahmen und Videos sind Vertreter des Zentralrats präsent. Deren historische Aussagen sind aktueller denn je. Peter Joch, Direktor des Städtischen Museums Braunschweig, zur Idee der Ausstellung.
Ich habe damals mit einer Freundin über ein Problem überlegt. Das war Stella Leder vom Institut für Neue Soziale Plastik in Berlin. Und wir haben uns aufgeregt, weil im Kulturbetrieb immer mehr Antisemitismus deutlich wurde. Wir dachten zuerst, wir machen eine Ausstellung zu dem Thema. Aber dann haben wir gedacht, wir drehen den Spieß um. Wir zeigen, wie verdienstvoll der Zentralrat der Juden in Deutschland für die bundesrepublikanische Gesellschaft war und ist.
Auf einem Foto sind die ersten fünf Mitglieder des Direktoriums des Zentralrats zu sehen. Wenn man dann noch erfährt, dass drei der fünf Auschwitz-Überlebende sind, so versteht man, wie sie das neue jüdische Leben in der jungen Bundesrepublik empfunden haben. Ignaz Bubis erinnerte daran im Jahr 1999 in einem Gespräch fürs deutsche Fernsehen.
Das Grundgesetz kennt keinen Unterschied zwischen Bürgern, die hier leben, mit dem ausländischen Pass oder mit dem deutschen Pass. Also im Grundgesetz sind alle gleich. Und das scheinen viele nicht zu wissen.
Museumsdirektor Peter Joch erinnert daran, dass Menschen wie Bubis damals in der jüdischen Welt und besonders in Israel als Ausgestoßene galten.
Die haben gesagt, was machen die? Die bleiben im Land der Mörder. Die hören sich den ganzen Tag die Sprache der Mörder an. Wieso gehen die nicht weg? Geht es um Geld?
Geld spielte in dieser Geschichte tatsächlich eine Rolle. So erfahren die Besucher, dass sich Werner Nachmann, der von 1969 bis 1988 Vorsitzender des Zentralrats war, 33 Millionen D-Mark in die eigene Tasche steckte. In einem Fernsehinterview sagte Nachmanns Nachfolger Heinz Galinski:
Ich fühle mich hintergangen, geschockt. Und das gilt auch für meine Kollegen im Direktorium.
Sind Informationen richtig, dass es sich um Zinsen aus Wiedergutmachungszahlungen der Bundesregierung handelt?
Das ist richtig, das kann ich bestätigen.
Dem Auschwitz-Überlebenden Galinski gelang es, durch Kontrollinstanzen das Vertrauen in den Zentralrat allmählich wiederherzustellen. In den Zentralrat, der bei der Ausstellung sowohl das Leitthema ist, wie auch der Kooperationspartner. Weniger transparent ist das Kapitel zur religiösen Vielfalt des jüdischen Lebens in Deutschland. Die Besucher erfahren lediglich, dass unter dem Dach des Zentralrats orthodoxe, konservative und liberale Gemeinden arbeiten. Sie erfahren jedoch nicht, dass die Gleichbehandlung der liberalen Gemeinden erst durch Urteile des Bundesverwaltungsgerichts erreicht wurde.
Der Zentralrat hat, glaube ich, erstmal eine Meinung, dass man solidarisch zum Staat Israel steht und dass man den verteidigt und den natürlich in seiner Überlebenschance immer stützt,
sagt Direktor Peter Joch. In der Ausstellung erfahren die Besucher, dass der Staat Israel anfangs sehr distanziert auf das neue jüdische Leben in Deutschland reagierte. Die tiefe Verbundenheit der in Deutschland lebenden Juden war bis zum Jahr 1967 sehr einseitig. In einer Vitrine ist eine kleine Sparbüchse ausgestellt, in der Spenden für den jüdischen Nationalfonds gesammelt wurden. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der Bundesrepublik zu Israel im Jahr 1965 spielt allerdings kaum eine Rolle. Anders der Terroranschlag auf die israelische Olympiamannschaft in München im Jahr 1972. Ein Foto zeigt den israelischen Gewichtheber David Berger, der während der Olympischen Spiele in München von palästinensischen Terroristen ermordet wurde. Auch das Massaker der Hamas im Jahr 2023 mit rund 1200 israelischen Opfern und etwa 250 Geiseln in Gaza fand Einlass in die Ausstellung.
Wenn man sich die aufgeheizte Stimmung anguckt, die in Deutschland geherrscht hat nach dem 7. Oktober, dann entstand ein ganz merkwürdiger, paradoxer oder perverser Effekt. Da wurde ein Massaker verübt an Jüdinnen und Juden. Und als ich mit Kollegen und Freunden zusammensaß, sagten wir alle, diesem Massaker wird Antisemitismus folgen.
Und zwar Antisemitismus in Form einer maßlosen Kritik an der israelischen Reaktion auf das Massaker, das von Gaza ausging.
Und ich glaube, in dieser Landschaft ist es für mich persönlich sehr wichtig, diese Solidarität mit Israel zu bekunden. Wir brauchen die Solidarität und die demokratische Kritik brauchen wir auch, denn Israel ist auch ein demokratisches Land natürlich.
Mehrere Pappschilder mit der Aufschrift »Bring them home« erinnern an die großen Proteste von Israelis und Juden weltweit, mit denen die Freilassung der israelischen Geiseln gefordert wurde. In einem Video vom Sommer 2024 sprechen drei jüdische Berlinerinnen darüber, was für sie dieser 7. Oktober bedeutet. Alle drei kommen dabei auf die Erfahrung ihrer Familien während der Shoah zu sprechen. Damit schließt sich der Kreis zu den Gründern des Zentralrats im Jahr 1951. Hat Direktor Peter Joch genauso viel Vertrauen in die deutsche Demokratie wie die Gründer des Zentralrats damals?
Ich habe im Moment die Befürchtung, dass diese rechten Kräfte Strukturen angreifen und zerstören. Davor habe ich Angst. Ich habe Angst, dass es einen Nationalismus gibt, der Gruppen aus religiösen Gründen abschottet. Da ist das Judentum eine Gruppe, es gibt noch andere. Das macht mir sehr, sehr große Sorgen.
Bayern 2. Shalom.
Eingangs erwähnt, heute haben wir in unserem jüdischen Kalender den 3. Av, also den 3. Tag im Monat Av. Demzufolge ist am kommenden Donnerstag der 9. Tag im Monat Av, kurz der 9. im Av, auf Hebräisch der Tisha B'Av. Das ist sozusagen unser jüdischer Volkstrauertag, ein Fastentag noch dazu. Das Wort hat jetzt Rabbiner Joel Berger. Unser Radiorebbe will uns ein paar Gedanken zum Weiterspinnen mitgeben in den kommenden Schabbat. Der beginnt ja immer dann, wenn am Freitagabend die Sonne untergeht und die ersten drei großen Sterne zu sehen sind. Beim Schabbat-Gottesdienst sind wir jetzt mit dem vierten Buch Mose durch und so beginnen wir morgen Vormittag bei der Lesung aus unserer Tora mit dem fünften Buch Mose, mit dem Sefer Dvarim. Es besteht aus drei großen Abschiedsreden von Moses an das Volk Israel kurz vorm Einzug ins Versprochene, ins Verheißene, ins gelobte Land.
Unser großer Moses, Moshe Rabbeinu, steht am Ende seines Lebens. 40 Jahre lang hat er das Volk Israel durch die Wüste geführt. Nun blickt Moses zurück auf Hoffnungen und Enttäuschungen, auf Aufbrüche und Rückschläge, auf Erfolge und Zweifel. Der kommende Schabbat, an dem wir diese Parascha lesen, hat einen besonderen Namen, Schabbat Chazon, Schabbat der Vision. Denn am kommenden Donnerstag begehen wir den 9. Tag im Monat Av, den Tisha B'Av. Das ist der jüdische Volkstrauertag. Am Tisha B'Av erinnern wir uns an die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier und später nochmals durch die Römer. Und wir gedenken der Zerstörung unseres Tempels, den ersten durch die Babylonier vor 2500 Jahren und des zweiten durch die Römer vor 2000 Jahren. Die prophetische Lesung zum kommenden Schabbat, zum Schabbat Chazon, beginnt mit den Worten Chazon Jeschajahu, die Vision des Propheten Jesaja. Und so begegnen uns an diesem Schabbat zwei große Stimmen Israels, aus der Tora die Stimme von Moses und aus den Prophetenbüchern die Stimme von Jesaja. Beide sprechen nicht über die Vergangenheit. Beide sprechen vor allem über die moralische Verfassung einer Gesellschaft. Moses beginnt seine Rede mit einer bemerkenswert persönlichen Klage und mit den Worten: Wie kann ich allein eure Mühen, eure Last und euren Streit tragen? Hinter diesen Worten steht mehr als nur Erschöpfung. Denn Moses erkennt, dass eine Gemeinschaft dann und nur dann auf Dauer bestehen kann, wenn die Verantwortung auf mehr Schultern ruht als nur auf ein paar wenigen. Die Tora idealisiert unsere Vorfahren keineswegs. Immer wieder schildert sie uns Streit, Zweifel, Misstrauen und Angst. Vielleicht liegt gerade darin ihre zeitlose Wahrheit. Keine Gemeinschaft ist vollkommen. Entscheidend ist nicht, ob Konflikte entstehen, sondern wie die Gemeinschaft mit Konflikten umgeht. Prophet Jesaja klingt deutlich schärfer als Moses. Denn Jesaja beschreibt uns eine Gesellschaft, die äußerlich zwar religiös erscheint, innerlich jedoch ihre moralische Orientierung verliert. Opfer werden dargebracht, Gebete gesprochen, Feiertage eingehalten, und dennoch fehlt es an Gerechtigkeit. Jesaja ruft den Menschen zu, lernt Gutes zu tun, sucht das Recht, helft den Unterdrückten. Damit erinnert uns die jüdische Tradition an einen zentralen Gedanken. Religion darf sich nicht im Ritual erschöpfen. Unser Glaube bewährt sich vor allem im Verhalten, im Alltag, im Umgang mit Schwachen, im Schutz der Würde der anderen, in der Fähigkeit zuzuhören und Verantwortung zu übernehmen. Unsere Rabbiner sahen und sehen in der Zerstörung Jerusalems nicht allein eine politische Katastrophe. Sie fragen sich nach den inneren Ursachen. Im Talmud heißt es, der zweite Tempel sei zerstört worden wegen Sinat Chinam, wegen grundlosen Hassens zwischen Menschen. Nicht nur äußere Feinde zerstören eine Gesellschaft. Oft beginnt ihr Zerfall dort, wo die innere Solidarität und der innere Zusammenhalt verloren gehen und Menschen einander nur noch als Gegner wahrnehmen. Dennoch bleibt der kommende Schabbat nicht bei der Trauer stehen, denn sein Name enthält auch Hoffnung. Chazon bedeutet Vision. Unsere Propheten wollen nie nur anklagen. Sie wollen den Menschen eine andere und bessere Zukunft aufzeigen. Eine Zukunft, in der Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Frieden möglich bleiben. Moses und Jesaja erinnern uns daran, dass wir alle immer die Wahl haben zwischen Gleichgültigkeit und Mitgefühl, zwischen Spaltung und Zusammenhalt, zwischen Härte und Menschlichkeit. Möge uns der heute mit Sonnenuntergang anbrechende Shabbat Chazon die Kraft geben, nicht nur die Fehler vergangener Generationen zu beklagen, sondern selbst daran mitzuwirken, dass unsere Gesellschaft menschlicher, gerechter und friedvoller wird. Jede Vision von Frieden beginnt dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen.
Und jetzt noch unsere Lichtzündzeiten, die Esmanim. Zur rechtzeitigen und vorschriftsgemäßen Begrüßung des Schabbat müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbeskerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.42 Uhr, in Innsbruck bis um 20.47 Uhr und in Straubing bis um 20.48 Uhr. Heiter geht's weiter mit allen Städten in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. München sowie Pilsen 20.49 Uhr, Regensburg 20.51 Uhr, Augsburg 20.53 Uhr, Amberg sowie Weiden 20.54 Uhr, Nürnberg, Fürth, Bayreuth, Hof an der Saale, Ulm an der Donau sowie Konstanz am Bodensee 20.57 Uhr, Erlangen 20.58 Uhr, Bamberg 20.59 Uhr, Würzburg 21.03 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 21.09 Uhr. Nu, du sagst gewein, unsere jüdische Audizie. So, das war unsere jüdische Sendung. Wir hören uns wieder in einem funkfrischen Shalom hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag. Am kommenden Freitag um kurz nach 3, wie gewohnt. In unserem Kalender ist das der 10. Av. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am 10. Av eine gute Woche, a gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strossmann Michi, wünscht Git Shabbes, Shabbat Shalom und Mevorach. Shasha.